Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow und heute beenden wir tatsächlich endlich die Miniserie über die Sachsen mit dem heiligen Heinrich. Genau, Sankt Heinrich oder eigentlich Heinrich der Zweite. Der letzte der Ottoner, obwohl er gar kein Otto ist. Also der letzte der Luidolfinger. Und dann geht es mit der fränkischen Dynastie weiter, aber nicht sofort, sondern da habe ich ein paar andere Folgen dazwischen. Das erwähne ich dann am Schluss. Aber auf jeden Fall 995 weiter war Heinrich, dieser Heinrich, der Herzog von Bayern. Und Heinrich der Zweite war der Großenkel von Heinrich dem Ersten, Heinrich den Vogler. Wenn ihr euch daran erinnert, das war glaube ich die zweite Folge von der Miniserie, der wirklich die Dynastie gegründet hat, wenn man den Luidolf selber nicht mitzählt. Und das tun wir nicht. Aber auf jeden Fall, als ein entfernter Cousin von Heinrich starb, nämlich Otto der Dritte, wurde Heinrich König der Römer, eigentlich deutscher König. Und das bringt uns zum Jahr 1002. Also Heinrich, Herzog von Bayern, Moment mal, das ist doch... Nein, das ist der zänkende Heinrichs Sohn. Genau, der Sohn vom Heinrich der Zänker. Der Typ, der Bösewicht von der letzten Folge. Das heißt, dass unser Heinrich eigentlich seine ganze Kindheit in Exil lebte, während sein Vater vom Bischof in Utrecht als Gefangener gehalten wurde. Erinnert ihr euch? Gut. Das heißt also, dass unser Heinrich nur ein Jahr alt war, als sein Vater seinen Streit gegen Otto den Zweiten anfing. Und während sein Vater in Gefangenschaft war, wurde unser Heinrich in Hildesheim erzogen und erzogen von dem heiligen Wolfgang. Wolfgang wurde schließlich heilig gesprochen, weil er zu den Ungarern ging und wollte sie bekehren unter Otto den Großen. Und schließlich, als Wolfgang älter wurde, zog er sich von dem politischen Leben zurück und wurde schließlich zu einem Eremit, also einem Einsiedler. Und wo er sich zurückzog, das heißt heute, das ist heute der Wolfgangsee in Österreich. Aber zurück zu unserem Heinrich. Der Grund, warum ich überhaupt Wolfgang erwähne und seine Erziehung und so, ist, dass ja Heinrich selber Heiliger wurde. Und was heißt das eigentlich? Warum denn? Ja, das ist, weil die Kirche ihn doch sehr mochte. Und das ist schon ein Hinweis. Denn Heinrich benutzte die Kirche oft gegen das Adeltum, so als Gleichgewicht. Das heißt, die Kirche wuchs in dieser Zeit und das Gleichgewicht der Macht ging so zu der Kirche, also von den Adligen ein bisschen zur Kirche rüber. Gut, aber als Otto der Dritte starb, war das nicht selbstverständlich, dass jetzt der Sohn von den zänkenden Heinrich König wird. Nein, nein, es gab da schon andere, die genauso gut oder sogar besser eigentlich für den Thron geeignet wären oder näher an den König, zum Beispiel Hermann der Zweite von Schwaben. Aber Heinrich, und diese Story finde ich wirklich toll, Heinrich griff dort selber ein. Und zwar Otto der Dritte, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, starb er ja plötzlich einfach so wie ein Loser in Italien. Und wurde aber in Aachen begraben. Das heißt, die Prozession mit der Leiche von Ottos musste von Italien nach Aachen, und zwar durch Bayern. Und als die Prozession durch Bayern zog, hielt sie Heinrich einfach an und er klaute die Reichssymbole. Und natürlich auch die Heilige Lanze. Diese Heilige Lanze, die ich schon jetzt so oft erwähnt habe. Die Heilige Lanze, die Karl der Vierte mal brechen wird. Die Heilige Lanzen, was wir in der Bohemiken Podcast beschildert haben. Und natürlich ist es die gleiche Lanze, die dann bei Rudolf den Zweiten in seiner Sammlung in Prag kommen wird. was sich gerade ein Buch fertig geschrieben hat, wird gleich veröffentlicht, demnächst. Und es ist auch die gleiche Lanze, wo Otto der Erste mit in die Schlacht gegen die Ungarer, also die Schlacht vor Lechfeld, mitnahm. Und es ist angeblich die gleiche Lanze, die die Seite von Jesus gestochen hat, während er auf dem Kreuz hing, um sicherzustellen, dass er auch wirklich tot war. Es ist wahrscheinlich eigentlich nicht diese Lanze. Aber auf jeden Fall, Heinrich stoppt die Prozession und verlangt von den Bischöfen, dass er gekrönt wird, aber ohne Erfolg. Und so verhaftet Heinrich den Erzbischof und sein Bruder auch, der auch Bischof war. Ist eigentlich ein bisschen komisch, dass er dann heilig gesprochen wurde, aber ja, das sehen wir dann schon noch. Auf jeden Fall, bei Ottos Beerdigung in Aachen versuchte er es nochmal, aber ohne Erfolg. Und so geht er einfach zu Mainz und lässt sich einfach krönen als Rex Romanorum. Das ist eigentlich der Titel der deutschen Könige. Das ist also auch der erste König, der das gemacht hat, seit Heinrich der Erste. Dieser Heinrichs und so. Das heißt, er wurde nicht gewählt von den anderen Adeligen. Er hat einfach diesen Schritt einfach übersprungen. Und die Sachsen stehen zu ihm. Er verspricht Bernhard den Ersten, Herzog von Sachsen, dass er die Sachsen regieren kann und so. Heinrich reist, versucht Unterstützer zu finden, das also für seine Regierung, für seine Krönung. Und das gelingt ihm auch innerhalb von ein paar Monaten. So, nun, die Regierung von Heinrich wird die ganze Zeit mit Streit gegen Polen so definiert. Also, was eigentlich dumm ist, denn Polen war ja alliiert mit dem Heilig-Römischen Reich unter den Ottos, aber hatte nichts mit Heinrich zu tun. Und naja, auf jeden Fall gab es einen Attentatversuch gegen Boleslaw den Ersten von Polen, das aber nicht gelingte, doch Boleslaw wurde schlimm verletzt und schob Heinrich die Schuld zu. Und die böhmischen Alliierten von dem Deutschen Reich, also jetzt Boleslaus, nicht Boleslaw, wurde nach Polen eingeladen und wurde prompt von Boleslaw den Polen geblindet, also die Augen ausgestochen und eingesperrt für 30 Jahre, bis er starb. Und so übernahm erstmal Polen Böhmen. Also was heute 2/3 von Tschechien ist. Das andere Teil ist Moravia, Mähren vielleicht auf Deutsch. Aber auf jeden Fall, Heinrich war beschäftigt in Italien. Es gab dort Aufstände. Und dann 1004 wieder gegen Polen. Und ja, also lange Geschichte kurz. Es gab für 14 Jahre hin und wieder Krieg gegen Polen. Das passiert einfach die ganze Zeit im Hintergrund. Das sollt ihr euch so merken. Prag selber wurde von Jaromir eingenommen. Wenn man jetzt die Tschechen so fragt, ist Jaromir vielleicht ein Verräter? Denn unter dieser Zeit kommt Böhmen wirklich unter deutscher Herrschaft, kann man so sagen. Diese tschechisch-deutsche Heirat war eine schwere Heirat. Dauerte mehr oder weniger 1000 Jahren. Endete mit einer Scheidung, ganz eindeutig, 1945. Aber jetzt sind alle wieder Freunde in der Europäischen Union, also können wir weitermachen. Wenn man jetzt mich fragen würde, ist Jaromir eigentlich ein Held für die Tschechen? Sollte sein. Denn Jaromir ist eigentlich der Grund, warum die Tschechen Tschechisch sprechen und nicht Deutsch. Also ganz offen gesagt, sollten sie vielleicht dankbar sein. Die Altpreußen, das war ja eine baltische Sprache. Sie wurden deutscher als die normalen Deutschen, sage ich mal. Die Wenden und Sorben, Slawen, die nördlich von Böhmen wohnten und weiter westlich, die sprachen alle Deutsch nach einer Weile. Die deutschen Ritter drängten Deutsch bis ganz nach Osten her. Und doch ist Tschechien für lange Zeit so ein slawischer Biss aus der deutsch sprechenden Region dort. Und das ist zum Teil zumindest, zum Großteil eigentlich, also das fing mit Jaromir schon an. Aber am Ende heiratet Boleslaw die Tochter von Otto II. Und alles wird wieder gut. Okay, also noch eine Detail hier. Und zwar während dieser ganzen Zeit, während fast einer ganzen Regierung, ganze 14 Jahre lang oder so, ist er immer König, nicht Kaiser. Denn in Italien gab es ja diese Aufstände und diese Familien, manche waren pro-deutsch, manche waren pro-Byzantin. Und es ist die Zeit von Päpsten und Antipäpsten und das Ganze. Auf jeden Fall regieren Italiener selber Rom, mehr oder weniger diese Zeit. Und halten Heinrich davon ab, dass er als Kaiser gekrönt wird. Denn Kaiser gekrönt wird man in Rom. Und so wird er nicht bis 1014 gekrönt. Darauf schließend kann er wieder zurück nach Polen und breitet sich Richtung Osten aus. Es werden so Kriegsverbrechen beschildert von den deutschen Truppen in Polen gegen Frauen und Kinder und so. Ja. Aber endlich die vierte Friedensvertrag wurde 1018 unterschrieben. Und ein paar Jahre darauf reist der Papst nach Bamberg und sagt Heinrich, er soll den Süden von Italien angreifen. Das geht auch nicht so gut für ihn, aber kann sich doch ein bisschen durchsetzen mit seiner Autorität. Also ja, Italien, Rom, so gehört wieder mehr oder weniger zum Reich. Aber ja, also es ist nicht wie die Ottos jetzt, die von italienische Adelheids- oder byzantinische Theophanus beeinflusst wurden. Nein, die Frau von Heinrich war eine Burgunderin. Und die beiden bevorzugten das Reich nördlich der Alpen. Wieder mal, könnte man sagen. Aber er drückte die Grenzen Richtung Osten. Er nahm einen Teil von dem Land wieder ein, das schon Otto besiegt hatte, Karl der Große besiegt hatte. Da, wo der große Slawenaufstand stattgefunden hat, da kann sich Heinrich ein bisschen wieder durchsetzen. Aber was für unsere Geschichte eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass Kunigunde von Luxemburg eine schwere Krankheit erlitten hat. Und so wurde ein Kloster in Kaufingen gegründet, wo die Kunigunde dann auch wieder gesund wurde. Und ja, also Heinrich hatte da so Ideen mit der Kirche. Einerseits wollte er es reformieren in der Hinsicht, dass er dachte, Mönche und so sollen ledig bleiben, also zelibitär, was ja schön und gut ist. So ist es, so ist die Kirche ja heute eigentlich, also die katholische Kirche. Aber dann wollte er sich selber zum Mönch machen, was komisch ist. Er wurde überredet, das nicht zu machen, denn, also von den Mönch in Verdun, denn er hat doch einen Job, er muss doch Kaiser, also er muss doch das Reich leiten. Also komm schon, Heinrich, ja? Auf jeden Fall ein anderes Reform oder, also Heinrich war schon sehr theologisch geneigt, kann man sagen. Er überredete Benedikt dem VIII., dass er Philokä, das Wort, in das Glaubensbekenntnis von Nicäa einfügen soll. Und Philokä heißt also von dem Sohn, das heißt, also in diesem Fall, der Heilige Geist kommt von dem Vater und Philokä und von dem Sohn. Solche Reformen werden hier sehr wichtig in der großen Spaltung von 1054 zwischen der katholischen Kirche und dann der orthodoxen Kirche. Das hier ist jetzt ein paar Jahre davor, aber hier sehen wir schon, dass sich die Kirchen nicht einigen. Und wenn Papste in Rom einfach solche Entscheidungen machen können, über das Glaubensbekenntnis in Nicäa zum Beispiel, ja, das ist, also hier fängt das schon an. Das heißt, hier sehen wir auch, die katholische Kirche ist, also vor allem der Papst ist wirklich ein Teil vom Deutschen Reich, also deswegen auch Heilig Römische Reich. Und ja, was ich hier sagen wollte, betonen wollte, ist, wir sehen das unter den Ottos, aber besonders unter Heinrich eben, unter unserem heiligen Heinrich, dass Bischöfe und so jetzt wirklich weltliche Regierer werden. Das ist der Grund, warum das Heilig Römische Reich viel komplizierter ist zu beschreiben, also wie die Regierungsform in den Adeligen und wer was regierte, wer Steuern einsammelte und so, ist hier viel schwieriger zu definieren als zum Beispiel in England oder Frankreich oder sogar Rom selbst. Bischöfe können hier Könige mitbestimmen, Könige besetzen Klöster, das heißt, dass die Klöster dann zu dem Kaiser eigentlich treu sind, nicht zu dem Papst in Rom. Kirche und Staat wird hier wirklich verschwommen. Heiliges Römisches Reich. Ja? Vielleicht kennt ihr den Spruch, dass das Heilige Römische Reich weder heilig noch römisch noch ein Reich war. Also was ich davon halte, auf jeden Fall im 11. Jahrhundert ist, natürlich war es heilig, insofern, dass das Kaisertum hier eigentlich und das Papsttum hier Hand in Hand zusammengeht. Deswegen ja immer diese Antipapste und so. Das heißt, das Deutsche Reich bestimmt, wer im Vatikan sitzt. Also auf jeden Fall war es ein heiliges Reich, insofern, dass die katholische Kirche heilig ist. Und natürlich war sie auch römisch, besonders unter Otto II. Und III., die selbst von Rom aus regierten. Otto III. Baute ja seine Residenz in Rom, also war auf jeden Fall römischer Kaiser, war auch, also genetisch gesehen, teilweise auch Italienern schon. Und selbstverständlich war es auch ein Reich. Also das war ein König von Könige, das ist, glaube ich, nicht zu bezweifeln. Was damit gemeint wird, ist, dass später natürlich viele Teile vom Reich wirklich eigentlich unabhängig sind und nur so nominal irgendwie unter dem Kaiser sind. Ja, okay. Aber es war ein heilig-römisches Reich, so hieß das schon aus einem Grund. Was sich jetzt hier zwischen den Ottos und Heinrich unterscheidet, ist, die Ottos haben ja ihre Verwandte so in den verschiedenen Herzogtümern und so gesteckt, damit sie alle ihnen treu sind, also dass die alle dem Kaiser treu sind. Aber das Problem ist jetzt, dass Heinrich nicht so nahe mit denen verwandt sind. Also, ja, deswegen sind sie nicht unbedingt so treu, einfach weil sie blutsverwandt sind. Und so benutzte Heinrich einfach die Kirche. Heinrich starb an einer schmerzhaften Harnwegsinfektion. Ja. Oh, vielleicht hätte ich das irgendwie sanfter übermitteln sollen. Heinrich ist tot. Das kann ich jetzt nicht ändern. Das ist jetzt zu spät. Na gut, also er ist tot. 1024 stirbt er. Er und seine Frau werden heilig gesprochen. Er ist auch der Schutzheilige von Basel. Und Heinrich wurde gerade rechtzeitig heilig gesprochen, damit seine Reliquien in die Schlacht gegen andere Heiden und so kommen kann. Aber er hatte auch keine Nachkommen. Und so endet dann wirklich die ottonische Dynastie. Und dann haben wir später die salischen Franken wieder. Okay, aber Moment mal. Ich bin absichtlich durch seinen Leben sehr schnell gegangen, denn ich will diese sächsische Miniserie so schön mit einer Schleife beenden. Also viel, viel lieber anstatt Schlacht zu Schlacht und über Heinrichs Leben. Also da ging eigentlich viel mehr los in Sachsen als bloß der König. Und deswegen wollte ich das hier so ein bisschen beschildern, so wie das soziale Leben, wie die Gesellschaft und alles so war. Und in den Adeligen sieht man, also hier sind ein paar interessante Dinge, die ich beschreiben möchte. Und zwar unter den Sachsen, unter den sächsischen Königen, sehen wir, dass es eher eine Hierarchie gab, mehr als unter den Franken. Die Sitzordnung wurde bestritten, wer wo sitzen darf. Es war ein Skandal, wenn ein Adliger sitzen bleibt, als Heinrich aufstand zum Beispiel. Und das ist eben ein Unterschied zwischen jetzt den Sachsen und die früheren Franken. Und wer auch Falken besitzen durfte und so. Also es gab so Statussymbole, die wirklich nur ab einer bestimmten Gesellschaftsrang irgendwie erlaubt sind. Zum Beispiel Herzoge durften bei sich selber irgendwie oder auch niedrigere Adlige durften schon so Fellmäntel und so tragen und trugen auch gerne Fell. Aber nicht, wenn ein höherer Rang im Zimmer war. Das heißt, man musste ihn sofort ausziehen, wenn jetzt der König plötzlich zu Besuch da war und Herzöge zu Fürsten und so. Also da sah man also selbst, was man anziehen dürfte. Also sobald man in ein Zimmer eintrat, sah man sofort, wer der höchste Rang ist und so weiter. Einfach von den Kleidung. Und das markiert eigentlich, das deutet auf eine ungebildete Gesellschaft, kann man so sagen. Also wenn sie viel Wert auf Zeremonie legen und das heißt, die Sachsen selber, auch die Adligen, konnten nicht lesen und schreiben. Also die Renaissance von den Franken, die karolinische Renaissance war vorbei. Wir sind in der Mitte der ottonischen Renaissance, also es gibt lauter Renaissancen hier. Das stimmt schon, aber das Zentrum von Bildung und Lehren und so war wirklich in den Klöstern, in der Kirche. Die Adligen und die Könige und Kaiser waren wirklich auf die Kirche angewiesen, die Sachen vorlesen mussten und schreiben mussten. Nur die Kirche kannte überhaupt die Rituale und Zeremonien für Krönungen und Hochzeiten und so weiter. Das heißt, das Adeltum war wirklich auf der Kirche angewiesen. Genau das, was ja Karl der Große zum Beispiel vermeiden wollte. Und so ist es dann auch natürlich, dass mehr und mehr Rechte an der Kirche gingen. Wir sehen hier Bischöfe, die selbst Land regieren praktisch, so eine Leibeigenschaften, Eigengehörigkeit hatten, was ja eigentlich bloß Adelige hatten, dass sie so Dörfer und Bauern und so regierten als Bischof zum Beispiel. Das kennt ihr vielleicht. Also ihr seid das vielleicht gewohnt, weil ihr das von eurer Geschichte kennt. Aber das ist in England und Frankreich und so viel weniger so. Also das war wirklich eine deutsche Sache. In Frankreich und England waren ja Staat und Adelige und alles war schon anders in der Gesellschaft und die Bräuche waren anders und so. Es konnte jetzt nicht geerbt werden. Also es ging nicht von einem Bischof zu ihren Söhnen, sondern es würde dann zum nächsten Bischof gehen. Aber Bischöfe hatte auch Söhne. Das ist auch, also sie sammelten Steuer ein und so. Heinrich II. Wirklich mochte das. Also Heinrich II. Sah das Haus Gottes als das Reich. Also der Papst und Kaiser regierten zusammen in einer Weise. Die katholische Kirche war die Kirche des Heilig-Römischen Reiches. Deswegen auch die ganzen Antipapste und das Ganze, denn das mochten ja nicht, also die Franzosen hatten was dagegen zum Beispiel. Und die Byzantiner sowieso. Aber Heinrich hatte nichts gegen so einen wirklich theokratischen Staat. Also er sah sich wirklich als Rückkehr, oder er würde sich gerne als Rückkehr vom König David, das heilige Königreich, wieder sehen. Also diese Vision hatte er als König. Und aber andererseits, also Heinrich hatte nicht eine Vollmacht. Er konnte jetzt andere Adelige nicht einfach wegschaffen und andere Verwandte in ihrem Platz tun, wie Otto der Zweite und Dritte auch gemacht haben. Also in der Hinsicht hat er weniger Totalmacht wie Heinrich der Erste zum Beispiel. Er musste schon diplomatischer alles angehen und so. Und ja, in der Hinsicht war er ein guter Regierer. Also er war schon sehr, also er musste diplomatischer sein und es ist ihm gelungen, kann man so sagen. Am Familienlevel war nichts eigentlich so anders als die Franken. Es war immer noch ein patriarchischer Familienstand, kann man sagen, wo der Mann, also das heißt, der Mann regierte wirklich. Der Mann konnte alle Entscheidungen treffen, ob das jetzt ein Adeliger in einem Schloss war oder einfach ein armer Bauer zu seiner Frau in einer Hütte praktisch. Die Männer hatten das ganze Recht. Das kennt man, glaube ich, so vom europäischen Mittelalter. Ein Chronikler schrieb, also Tietmar von Merseburg, sollte ich sagen, er ist ein sehr bekannter Chronikler der Zeit. Und er schreibt, dass zum Beispiel Tod durch Steinigung, sagt man das auf Deutsch, also laut dem Alten Testament gab es nicht mehr. Und diese Entköpfungen, wie die Römer das gemacht hatten, auch nicht so. Aber die Männer hatten das Recht, ihre Frauen zu ermorden, umzubringen, wenn sie beim Fremdgehen, sage ich mal, erwischt wurden. Was aber fast nie passierte. Und laut Tietmar ist das der Grund, warum die Frauen so sich schlecht benommen, weil sie eben keine wirklichen Strafen gegen sie. Naja, also ja, ich persönlich halte nicht viel von Tietmars Meinung hier. Wenn er sagt, dass es eine Schande ist, dass nicht mehr Frauen ermordet werden. Ja, also komisch. Aber wir sehen hier schon sehr mächtige, starke Frauen. Adelheid, die Frau von Otto, hielt wirklich das Tor zum König. Also man musste zu Otto durch Adelheid praktisch. Heinrich der Erste, seine Königin, war genauso mächtig. Theophanu sowieso. Erstmal die erste europäische Kaiserin. Und sie regierte ja auch selber für ein Stückchen. Das Deutsche Reich hatte mal eine byzantinische Kaiserin, die Griechisch sprach. Ja, das stimmt. Und was das eigentliche so Administration des Haushaltes angeht, da trugen doch die Frauen die Hose. Und was ich lustig hier fand, ist, dass Priester oft heirateten. Denn es wurde so gesehen, dass ein Mann alleine einfach nicht zurechtkommen kann. Und teilweise wurden Frauen auch Priesterinnen, ja, eigentlich Presbyteress, wie sagt man das auf Deutsch? Presbyter? Was auch immer. Priesterin. Sie hatten jetzt, also es ist nicht so, als würden die jetzt Messe halten oder so, aber das war einfach so ein Ehrentitel. Priester bekamen auch Kinder und so. Deswegen sage ich ja, sie können nichts erben. Das würde man vielleicht für selbstverständlich halten, aber nein, Priester heirateten. Benedikt der VIII. Schrieb da, also hat wirklich was dagegen und schrieb auch was dagegen. Und Heinrich II. Musste dann auch wirklich in Gesetz stellen, dass man nichts erben konnte, weil sie Kinder hatten. Das war ja dann viel später bei Martin Luther so ein Skandal, dass er geheiratet hat und das Ganze. Aber zu dieser Zeit war das total normal eigentlich in der katholischen Kirche, was ich sehr interessant fand. Und nach einer Reform, also nach einer weiteren Reform vom Heinrich, konnten die Mönche ihren eigenen Leiter wählen. Das heißt, sie waren wirklich immer mehr und mehr unabhängig von dem Kaiser. Und dies passierte langsam über Zeit, dass mehr und mehr Macht zur Kirche ging. Aber die Wurzeln von dem passieren jetzt, so im 10., 11. Jahrhundert. Deswegen erwähne ich es hier. Später führt das Ganze zu einer Decentralization. Also das Reich wird immer zersplitterter und zersplitterter in realen Regierung und Macht. Das heißt, immer kleinere und kleinere Herzöge und so und Fürstentümer existieren innerhalb vom Reich. Bis als Napoleon das aufgebrochen hat, gab es irgendwas von 1100 praktisch unabhängigen kleinen Fürstentümer und Territorien und Erzbischöfe und ja, das Ganze. Deswegen, also das fängt hier so das Zersplittern an, aber es dauert ja noch ein Jahrtausend fast, bis es endlich kaputt geht. Und Heinrich, zu Heinrichs Lebzeiten wurde er als Mönchkönig genannt. Gut, also das ist das Ende der Ludolfinger. Die Sachsen, also es wird wieder sächsische Kaiser geben im 12., 13. Jahrhundert. Auch zu dieser Zeit wurde das Silberpfennig bekannter und benutzter, so im Osten von Europa in dieser Zeit. Ich bin unter dem das deutsche Mark und Pfennig aufgewachsen, deswegen hier wurde das verbreitet. Das fand ich auch interessant. Und ja, man kann fast sagen, wenn man von Aachen abgesehen, haben wir jetzt fast eine Hauptstadt von dem Deutschen Reich. Also nicht offiziell, wie ich schon oft betont habe, es gab keine Hauptstadt. Die Kaiser zogen durch ihr Reich und gingen von Stadt zu Stadt. Karl der Große sowieso, aber Karl der Große bevorzugte Aachen, das schon, aber Aachen war so in seiner Top-5-Liste. Also es war immer noch nicht einfach die Lieblingsstadt schlechthin, es war schon die Lieblingsstadt, aber es gab auch andere Städte, wo er gerne mochte. Heinrich der Erste, Heinrich der Vogler, gründete Goslar, also ganz am Anfang der Dynastie der Sachsen. Und jetzt 100 Jahre später bei Heinrich II. Und dann auch die späteren saalischen Franken dann wieder, wurde Goslar wirklich eine Lieblingsresidenz der Kaiser. Und Goslar wurde erweitert, vergrößert, wurde viel Anerkennung gegeben in der Zeit. Karl der Vierte, den ich immer wieder bei Bohemian Podcast erwähne, das ist ja Karlsbrücke, Karls Universität, Karlsplatz, das Ganze in Prag, das ist Karl IV. Er nannte Goslar eine Reichsstadt zum Beispiel. Und um ganz ehrlich zu sein, wusste ich nicht viel von Goslar. Ich wusste, Goslar war so eine Grenzstadt zwischen Ost- und Westdeutschland. So kenne ich Goslar, wenn ich jetzt ganz ehrlich das gestehen darf. Und als ich dann über Goslar gelernt habe, war mir auch klar, warum Goslar jetzt heutzutage vielleicht nicht ganz so... denn es war eine wichtige Stadt für ein anderes Reich, und zwar das Dritte für die Nazis. So habe ich über Reichsernte-Dankfest gelernt. Oh Gott, ja, Goslar... Goslar wurde das Hauptquartier für die Reichsnährstand, das ist auch so Nazi-Ding, wo Goslar ein Teil von ihrer Bauern-Farming-Propaganda wurde. Hier hielten sie eben ihren Reichs-Thanksgiving, Reichsernte-Dankfest, was das drittgrößte Nazi-Fest nach Berlin und Nürnberg wurde. Und so genug über Goslar. Also ich will jetzt nicht die Goslarer hier beleidigen. Ich komme darauf hin nochmal. Also bestimmte Gebäude aus der sächsischen und saalischer Zeit komme ich nochmal zurück. Aber ja, das hat mir so ein bisschen den Appetit für Goslar verloren. Und die Sachsen waren natürlich dann so ein Dorn in der Seite von den Franken. Denn und schließlich wird dann auch Lothar eine Kaiserarmee besiegen. Und so kommen Sachsen auch wieder, 1125. Und ich meine, diese königlichen Wahlen, wo die Adeligen immer den König wählten, glaubt ihr, das ist immer so einwandfrei gelaufen? Nein. Die Adeligen gaben eben ihre Macht nicht so leicht auf. Türen würden verriegelt, Bedrohungen wurden gemacht. Und das Ganze werde ich in spätere Detail viel ausführlicher machen, denn dieser ganze Prozess hat sich noch so entwickelt und das will ich lieber im späteren Heilig-Römischen Reich erklären und nicht hier jetzt. Aber also ja, Hauptsache ist, Bayern, Schwaben, Franken, Sachsen, alle sandten 10 Fürsten und die würden dann ihren Kandidaten wählen und die würden dann wählen und genau. Und müssen dann alle Treue leisten und sowas. Aber wie gesagt, Türe wurden verriegelt, Bedrohungen wurden gemacht und diese Schwuren wurden oft so bei Schwertspitze, also unter Schwertspitze geschworen. Eben eine demokratische Oligarchie bei ihrem Besten. Aber ja, also schließlich das sächsische Stamm, also das alte germanische Stamm, existierte dann wirklich nicht mehr. Im Spätmittelalter sieht man so 75 quasi unabhängige Adlige, also Fürsten und Herzoge und so, in dem alten sächsischen Gebiet. Wir sehen im Westfalen, so um Köln, das askanische Osten Sachsens, dann Braunschweig, Lüneburg, im Spätmittelalter, wo jetzt heute Niedersachsen ist, eigentlich bloß Fürstentümer, kein wirkliches Herzogtum. Und die Sachsenstädte werden dann schließlich sehr, also wichtige Städte für die, also Hansestädte eigentlich, für die Hansische Liga. Sagt man das auf Deutsch? Hanseatic League? Whatever. Und den Begriff Sachsen zieht sich dann so Richtung Süden, an der Elbe entlang und Richtung Osten. Niedersachsen wird ein Teil vom Königreich Hannover und viele andere Fürstentümer. Erst im 20. Jahrhundert gibt es sowas wie ein niedersächsisches Bundesstaat, das ist klar. Obersachsen, was eigentlich gar kein Teil vom original sächsischen Gebiet war, was heute Sachsen ist, mit Dresden als ihre Hauptstadt, an der Grenze mit Polen und der Tschechischen Republik und Bayern und so. Das war eigentlich nicht ein Teil von dem Stammesherzog Sachsen. Und zum Schluss möchte ich noch ganz kurz die ottonische Renaissance, diese ottonische Buchmalerei erwähnen, denn das ist wirklich schön. Hier kommen wir jetzt zu der Problematik mit einem Podcast. Und zwar möchte ich euch gerne zeigen, wie das Münchner Evangeliar Otto den Dritten aussah, wie das Perikopenbuch Heinrichs den Zweiten aussah, die Bamberger Apokalypse, das ist um das Jahr 1000 bis 1020. Diese Werke, da müsst ihr jetzt einfach einen Google Image Search, Google Bilder Search machen oder bei Wikipedia schauen. Sehr schön, also einfach einen flachen, einfarbigen Hintergrund, aber sehr schön gemacht, entweder rot oder so Gold, also Goldgrund irgendwie. Und das würde dann im 20. Jahrhundert wiederum das Expressionismus stark beeinflussen. Expressionismus, bitte die E-Mails lassen, aber soweit ich weiß, war das doch ein sehr deutsches, eine deutsche Bewegung. Es gab schon Expressionisten in Frankreich und Italien und in England, deswegen bitte nicht die E-Mails. Aber das waren schon, also die berühmtesten waren, glaube ich, deutsch. Und ja, also diese räumliche Tiefe fehlt, also wie im mittelalterliche Kunst sowieso, aber sehr schön. Und eben anders als die Formen davor und danach, das war was Eigenes und das würde ich euch jetzt gerne zeigen, wenn das ein Video wäre, aber geht nicht und deswegen doch bitte unbedingt bei Google nachschlagen, ottonische Renaissance oder diese Werke einfach sind sehr schön. Ich sehe hier einen Wikipedia-Link auf Deutsch. Das heißt Hauptwerke der ottonischen Buchmalerei. das bitte klicken. Genau. Was auch cool ist, ist, dass ich gucke immer so französische Wikipedia und so, um mehr Informationen zu finden, wenn ich kann. Und was ich hier interessant fand, dass die französische Seite länger als die deutsche war. Also man sieht hier schon, dass es ein europäisches Phänomen war, praktisch. Aber gut, es wird weitere Sachsen geben, aber das hier wird ja dann ja nicht chronologisch. Zum Beispiel Heinrich der Löwe, der Gründer, von wo ich aufgewachsen bin, der heutigen bayerischen Hauptstadt, war eigentlich ein Sachse. Er war Herzog von Sachsen. Aber wenn ich jetzt diese spätere Sachsen mit dieser Serie einmische, wird diese Serie einfach viel zu lang und eben nicht mehr chronologisch. Also enden wir die Miniserie besser hier. Was jetzt kommt, ist, dass Däneberg, Harald Blauzahn mit den Host von The History of Denmark. Die Kreuzzüge kommen bald, die Folgen sind schon angefangen, teilweise geschrieben. Wenden und Sorben, diese Folgen sind schon geschrieben. Wahrscheinlich keine Miniserie hier, aber ich werde einfach jetzt einzelnen Folgen weitermachen, weil es gibt so viele Themen, die ich erwähnen will. Dann sowieso Konrad den Zweiten und mit den Saliern geht's weiter. Aber erstmal eben auch so Jiddisch, und also hier entwickelte sich Jiddisch vielleicht ein bisschen später, aber so zum ersten Mal seit Karl den Großen eigentlich leben mehr Juden im Deutschen Reich. Und sowieso, dann wollen wir die Ashkenazi-Juden und so beschildern. Und was noch? Ja, da gibt es ein paar andere. Ach, Burgen, genau, die Geschichte von Burgen, die Geschichten von einfach von Familien. Also ich will wieder einen Blick auf die, wie das ist, so ein ganz normales, durchschnittliches Haushalt zu sehen und nicht immer bloß von Adligen und Königinnen. Die meisten Deutschen waren ärmer, waren Bauern und so. Und das will ich eben beschildern. Es muss ja nicht immer um die Reichen gehen. Und dann sowieso die Slawen, Sorben, Wenden, die im Deutschen Reich lebten und so langsam verdeutscht wurden. Das fand ich auch wahnsinnig interessant. Aber bitte Geduld, ich schreibe jetzt im Moment an sehr viele Sachen, aber ich verspreche, es geht weiter. Auch wenn nicht unbedingt wöchentlich. Es gibt auch ein paar weitere Amerikaner für euch Folgen, die und meine anderen Podcasts könnt ihr bei podcastnick.com finden. Also das ist podcastnik.com, also Amerikaner für euch, und auch Neuigkeiten. Ich launche auch gleich ein weiteres Podcast, aber auf Englisch. Die Folgen sind schon aufgenommen. Das Logo ist gemacht, die Musik ist gemacht, alles ist bereit, aber trotzdem noch keine Spoiler, über was es handelt, Afrika. Und auch Neuigkeiten, also wann ich und wo ich nach Deutschland kommen werde. Das ist noch nicht auf der Webseite, aber wird dort sein. Und deswegen immer so ein Auge auf podcastnick.com halten. Und sonst bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.